Jetzt geht er.
Auch von mir nur einen wunderschönen guten Morgen euch, liebe Brüder und Schwestern. Gott ist gut. Ich habe heute die Ehre, den Gottesdienst, die Predigt zu halten. Und wie ihr alle wisst, haben wir in der Jakobusreihe und bei mir seid in Jakobus 5, 1 bis 11. Möchte ich ganz kurz vorausschicken, ich lese das vor und dann kommt der Einspieler. Wir machen keine Werbung für eine Bank. Bloß in dem Einspieler ist es halt einfach einmal so, dass da was gesagt wird. Also noch einmal, wir machen keine Werbung für Banken. Ja. Ich habe die Übersetzung aus der Zürcher Bibel, Jakobus 5, Verse 1 bis 11. Silke, super, brauche ich nicht gesungen, Silke ist da ganz schnell. Dann lese ich mal vor. Wohlan ihr Reichen, weint nur und jammert über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault und eure Gewänder sind von den Motten zerfressen. Euer Gold und euer Silber ist verrostet und ihr Rost wird ein Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Schätze habt ihr gesammelt, noch am Ende der Tage. Seht, er schreit zum Himmel. Seht, der Lohn der Arbeiter, die eure Felder gemäht haben, der Lohn, den ihr ihnen vorenthalten habt, er schreit zum Himmel und die Hilferufe der Erntearbeiter sind dem Herrn Zebaoth zu Ohren gekommen. Gut habt ihr es euch gehen lassen auf Erden und ein üppiges Leben habt ihr geführt. Euer Herz habt ihr verwöhnt am Schlachttag. Den Unschuldigen habt ihr verurteilt und getötet und niemand gebietet euch Einhalt. Übt euch also in Geduld, liebe Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. So wie der Bauer. Er wartet auf die kostbare Frucht der Erde und harrt geduldig auf sie, bis er sie empfängt als Frühernte und als Späternte. So auch ihr. Übt euch in Geduld, stärkt eure Brüder und Schwestern, damit ihr nicht ins Gericht kommt. Seht, der Richter steht vor der Tür. Nun, liebe Brüder und Schwestern, nehmt euch ein Beispiel am Leiden und an der Geduld der Propheten, die im Namen des Herrn gesprochen haben. Seht, wir preisen selig, die standhaft geblieben sind. Von der Standhaftigkeit Hiobs habt ihr gehört. Und das gute Ende, das ihm der Herr geschenkt hat, konntet ihr sehen. Voll Mitleid und Erbarmen ist der Herr. Amen. Silke, dann würde ich dich bitten, den Einspieler machen.
Nein, der Schober!
Schröder!
Mensch, ewig nicht gesehen! Setz dich! Wie geht's dir?
Gut,
dir? Blendend!
Warte mal. Mein Haus, mein Auto, mein Boot.
Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Meine Pferde und meine Pferdepflegerin.
Aber in der Schule, da war's...
Mein Anlageberater. Wenn's um Geld geht, Sparkasse.
Also, in diesem Abschnitt, im Jakobus 5, wird wieder eine neue Gruppe angesprochen. Nachdem der Jakobus ja jeweils für die weltlich Gesinnten und die Eigensinnigen passend Worte fand. Nun, auch diese Personengruppe ruft er auf, sich nach der Weisheit von oben zu richten, sich nach dem Guten und Gerechten auszustrecken und sich von aller Bosheit trennen. Schauen wir uns den Vers 1 an. Da geht's, sagt er ganz klar, ihr Reichen oder wohlan ihr Reichen. Nun, was sind Reiche? Reiche sind Menschen, die haben viele Güter. Sie haben so viel, dass sie sich selbst versorgen können und darüber hinaus haben sie noch so viel, dass sie in einen Überfluss leben können. Sie haben in unseren Überfluss, dass Sie spenden können. In Markus 2,44 steht es.
Denn alle haben aus ihrem Überfluss etwas eingeworfen. Sie aber hat aus ihrem Mangel alles hergegeben, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt.
Ihr kennt zum Beispiel diese Geschichte von der armen Witwe oder von der armen Frau, die wo ihr letztes Hab und Gut gespendet hat. Wenn du mir vorliest, im Lukas 14,12.
Zu dem aber, der ihn eingeladen hatte, sagte er, wenn du ein Mittagessen oder ein Abendessen gibst, so lade weder deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit sie nicht Gegenrecht halten und dich ihrerseits wieder einladen. Nein, wenn du ein Gastmahl gibst, dann lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein.
Also, Reiche sind unter Reichen. Die Reichen laden sich selbst gegeneinander ein. Wir als Christen sind es anders zu machen. Das, was wir haben, das, was wir im Überfluss sind, das ist ganz einfach. Ich kann wieder Gleichgesinnte mit einladen, kann mit denen teilen und das. Aber so wie es in diesen Versen oder in dieser Schrift steht, bedeutet es, wir sind Menschen einladen, die wo nichts haben. Die wo sich das nicht leisten können. Denn so wie Jesus gesagt hat, dem wo wir einladen, die wo nichts haben, die wo verkrüppelt sind, arm, krank, im Endeffekt laden wir Jesus damit ein. Also Menschen, die das Leben auf dieser Erde genießen können, die kennen keine Sorgen. Wenn man sich diese Jakobus anschaut, wen spricht er an? Spricht er jetzt Glieder der Gemeinde an? Oder spricht er Menschen an, die gar nicht vielleicht zur Gemeinde gehören, die wo Glieder der Gemeinde unterdrücken? Selbst wenn es in der Gemeinde keine reichen Landbesitzer gegeben hätte oder gehabt hat, so ist diese Gemeinde der Empfänger dieses Jakobusbriefes. Und während die Glieder unter dem Stolz und unter der Herrschaft der Reichen gelitten haben oder leiden, sollen sich die wo das verursacht haben, sich einmal das in Frage stellen oder die Frage stellen, hallo, ist das richtig, was wir machen? Ist unser Herz so, dass wir nur wollen, wollen, nehmen, nehmen und nicht geben? Gott hat im Alten Testament sehr viel die Propheten gebraucht. Die Propheten haben durch Gott, Gott hat die Propheten gebraucht, die Leute zu ermahnen. Also sie waren im Endeffekt der Mund Gottes. Und im Alten Testament steht drin, dass sie viel über Gericht und Strafe gepredigt oder erzählt haben. Wenn sich das Volk nicht wendet, wenn es nicht umkehrt. Israel sollte sein eigenes Treiben, seine eigene Sünde erkennen und sich wieder zu Gott zuwenden. Ob nun Jakobus die Glieder meint oder die, wo außerhalb sind von der Gemeinde, das macht fast gar keinen Unterschied. Wir, die, wo den Jakobusbrief lesen, wir sollen uns selber die Frage stellen, wie gehe ich mit meinem Besitz um? Brauche ich zu viel für mich und für meine eigenen Bedürfnisse? Was gibt mir Sicherheit? Was gibt mir Ruhe? Jesus selbst, Jesus warnt die Reichen, weil sie schon auf der Erde ihren Trost gefunden haben. Im Lukas 6, 24.
Doch wehe, ihr Reichen, ihr habt euren Trost schon empfangen.
Jesus sagt, wehe, ihr Reichen, ihr habt euren Trost schon empfangen. Also, reich ist also, wer genug Trost hat, um sich keine Sorgen machen zu müssen oder weder an Seele noch Leib irgendeine Not leidet. Nun, wer so leben kann, wer so in Überfluss lebt, der sucht gar keinen weiteren Trost, weil der Trost ist im Endeffekt der Reichtum. Und sie achten nicht auf das Werk Christus, auf das Werk Jesus, sondern den Trost, was sie haben, ist der Überfluss, das Gold, der ganze Besitz. Um dies dreht sie eine im Endeffekt, einer ganz Leben. In diesem Brief, in Jakobus, ruft Jakobus auch auf zur Buße. Und Jakobus ruft diese Leute auf, die ein sorgenloses Leben haben. Er fordert sie auf, ja, so ähnlich wie es früher im Alten Testament war, dass sie sich Asche drüber gestülpt haben, das Trauern, weil es steht geschrieben, dass sich diese Leute an allen Dingen der Welt freuen sollen. Die sollen, wie es im Jakobus steht, in den vorherigen Jakobus, was meine lieben Brüder gepredigt haben, es heißt da, sie sollen laut weinen und öffentlich trauern. Warum? Wenn sie erkennen, was sie in ihrem Besitz haben und Gott, vor Gott Buße dann, dann sieht Gott ihr Herz. Wenn sie das nicht tun, kann Gott in ihr Herz nicht einschauen. Sie können sich nicht aufmachen. Sie sind, ja, starr, stur und vor allem, wie es vorher heißt, der Trost liegt in ihrem Besitz. Sie brauchen sonst nichts anderes da. Und dieses Trauern finden wir auch, wenn Menschen wirklich bewusst sind, dass sie gegen Gott gesündigt und das Recht auf Leben verspielt haben. Wie es steht im Lukas 38. Haben wir nicht, danke. Genau von dieser Haltung schreibt Jakobus. Und dass sie nicht einmal erkennen, was sie an Gott tun und vor allem an ihren Mitmenschen. Wir, die wo das Evangelium kennen, wir wissen, was Hoffnung ist. Und Jakobus schreibt den Christen in der Zerstreuung, sie werden auch immer wieder von der Sünde zerstreut. Aber er schreibt deswegen, er möchte ihnen das nicht vorhalten, sondern das Gegenteil passiert. Er will sie nicht von Gott wegbringen, sondern sie wieder zum Retter führen. So sollte der Brief ausgelegt werden. Er schreibt ihnen das, aber dass ihnen bewusst wird, Mensch, wir haben einen Retter und diesen Retter müssen wir folgen. Wir müssen diesen Retter, diesen Jesus, müssen wir anerkennen. Diesen Retter, diesen Jesus, sollen wir als unseren Herrn anschauen. Im Vers 2 heißt es, euer Reichtum ist verfault. Der Reichtum ist verdorben und kann seine Besitzer nichts Gutes geben. Ihr wisst's, ich habe einen Apfel. Leg den irgendwo auf den Tisch oder irgendwo an der Vitrine ab. Was passiert nach 2 Tagen? Ihr dürft zurück mit da. Was passiert mit dem Apfel? Ja, der fängt zum Faulen an. Ich kann vielleicht am Anfang nur ein bisschen was von dem verfaulten wegschneiden. Aber wenn der länger da liegt, dann kann ich nichts mehr wegschneiden. Was muss ich machen? Ich schmeiße ihn weg. Ich schmeiße ihn, wenn ich ein bisschen ökologisch denke, schmeiße ihn auf einen Komposthaufen. Dass er da wenigstens noch was bewirkt. Aber sonst nix. Du kannst vom verfaulten Apfel nicht runterbeißen. Also verfaulte Nahrung ist nicht nur noch schlecht, sondern es verdirbt den Menschen. Wenn ich den verfaulten Apfel isst, kann sein, dass ich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich irgendwie Bauchweh kriege, Krämpfe oder vielleicht sogar noch was anderes da. Der Besitz der Reichen, der geht über. Die haben ja mehrer, was sie im Endeffekt ja benötigen. So wie es auch in derer Werbung gebracht haben. Mein Haus, mein Boot, was weiß ich, meine Pferdehalterinnen und etc. etc. Das ist so viel, obwohl das ja gar nicht einmal benötigt wird. Und der Reiche neigt dazu, sich von diesen Dingen sich sehr schlecht zu trennen. Er kann es nicht abgeben. Er braucht es, weil sie sich einen eigenen, wenn ich in meinen Worten sage, einen eigenen Tempel gebaut haben. Da ist mein Besitz, da gebe ich nichts her. Aber Jesus hat was anderes da gesagt. Jesus hat nämlich einmal gesagt, eure Kleider sind von Motten zerfressen. Das bedeutet, Reiche kleiden sich auch so. Pelze, also das allerbeste Gewand, was man sich gerade vorstellen kann. Ich kenne mich jetzt markenmäßig nicht so aus. Gibt es Kleidung Gucci oder sowas oder keine Ahnung? Die werden wahrscheinlich mit sowas umeinander rennen. Und es bringt ihnen gar nichts. Denn Jesus hat gesagt, dass die Kleider von Motten zerfressen werden. Reiche wollen sich so anziehen, sie wollen sich so präsentieren, dass man sieht, dass sie Reiche sind. Und damit sie sich brüsten können. Nur, wer schon mal am Strand war, am Meer oder an einem See, da wo wir Männer eine Badhose anhaben, wo die Frauen entweder am Bikini oder am Badeanzug haben, da erkenne ich nicht, ob die Person arm oder reich ist. Weil da schauen wir mir alle gleich aus. Oder an einem FKK-Strand. Ich war noch nie an einem FKK-Strand, gell? Aber da schauen wir mir alle gleich aus. Aber sie wollen das. Sie wollen sich damit kleiden. Sie wollen sich einfach präsentieren. Hallo, du bist Mittelstand und ich bin der Reiche. Im Vers 3 steht drin, euer Gold und Silber ist verrostet. Also auch beständige Werte wie Gold oder Silber werden mit der Zeit zerfressen. Jetzt werden aber andere sagen, habe ich noch nie gehört, dass Gold oder Silber zerfressen wird. Das ist schon richtig, nur Gold und Silber verlieren irgendwann einmal ihren Glanz. Wenn jemand ein Silberbesteck daheim hat und das ist irgendwo immer im Schubladen drin und du tust es irgendwann einmal raus, dann glänzt es nicht mehr. Was muss man machen? Man muss das polieren. Nur, in dem Fall wird es nichts mehr zum Polieren geben. Weil wenn das Silber mal angerostet ist oder verblasst ist, wird da nichts mehr sein. Es wird verblasst werden und bleiben. Jakobus führt im Folgenden auch heraus, den Gedanken aus, dass der zerfressene Reichtum eine Schande für den Besitzer sein wird. Oder vielmehr für jene Reichen, der sich nicht mehr von der Vergänglichkeit des Reichtums warnen lässt. Es sind so viele Bibeltexte, die wo auf das hinzielen, um Reichtum und dass dieser Reichtum ja ein Verderbnis ist. Es heißt auch, ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben. Nun, der Rost wird als, habt ihr das jetzt genau verstanden? Ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben. Das bedeutet, der Rost wird als Zeuge bei Gericht auftreten. Das Gericht ist nichts anderes da, als wir das eigene Wissen. Damit ist das eigene Gewissen gemeint. An der Vergänglichkeit des Reichtums soll der Mensch erkennen, dass auch er von der Sünde dahingerafft wird und in sein Reichtum nicht davor bewahren kann. Also der Reichtum kann niemanden davor bewahren vor der Sünde. Steht er im Jakobus, ihr habt Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Also Jakobus schreibt an die Gemeinde in der Zerstreuung. Die Menschen, die zu der gehören, haben davon gehört, dass Christus seine Nachfolger zur Wachsamkeit mahnt und davor warnt, sich an irdischen Gütern genügen zu lassen. In Lukas 12, 42.
Und der Herr sprach: Wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen die Speise zuteile zur rechten Zeit?
Silke, machst du den zweiten Einspieler?
Entenhausen. Dagobert Duck, die reichste Ente der Welt, und das wird sich verflixt nochmal auch nicht ändern.
Geld, Geld, mein liebes, liebes Geld. Geld, 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 Geld. Aha!
Oh. Onkel Dagobert?
Ha?
Halt, wir sind's doch, Onkel Dagobert!
Oh, ihr seid das, Jungs. Na dann, immer hereinspaziert. Na, Jungs, was kann ich für euch tun?
Wir helfen mit beim Sportprogramm der Stadt.
Sport? Famose Idee.
Soll das heißen, du unterstützt unser Programm?
Selbstverständlich tue ich das.
Toll, und es kostet auch fast gar nichts.
Oh, kostet. Soll das heißen, dass das was kostet?
Och, alle Sponsoren müssen eine Kleinigkeit spenden. Du brauchst nur ein Pokal für das Fußballturnier zu kaufen, siehst du?
Eine Mark 49. Und ich habe gedacht, ihr sprecht von moralischer Unterstützung. Zum Beispiel anfeuern, Reden halten oder so etwas. Eine Mark 49. Moment, da gab's doch einen Pokal. Mein erster Pfennig. Ah, ich habe ihn gefunden. Hier ist er. Ein bisschen staubig vielleicht, aber genau das Richtige für ein Fußballturnier. Ich weiß gar nicht, woher ich ihn habe, aber das ist ja egal.
Aber Onkel Dagobert, dieser Pokal
ist... Nein, ihr müsst euch nicht bedanken. Das ist doch das Mindeste, was ich tun kann.
Kann man ganz lustig anschauen. Bloß ich finde, das hat einen ganz gewaltigen Hintergrund. Reiche, die wo wirklich schwimmen in ihrem Gold. Und wenn man sie um etwas bittet, haben ganz schön zu kämpfen, dass sie was geben können. Sie sind so in ihren Reichtum verfallen. Sie sind so in ihren Reichtum, es gibt nichts anderes da. Im Gegenteil, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Bei uns ist heißt es ja immer mehr, immer mehr, immer mehr, aber wir sind mir das nicht so wie am Reichtum. Wir sind mir immer mehr von dir, von unserem Gott, von unserem Jesus. Aber da ist anders da. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das ist eine Sucht. Reiche haben eigene Gesetze. Sie wollen sich eigene Gesetze machen. Da haben wir als Normalsterbliche, sage ich mal, haben wir da gar keinen Platz mehr dazu. Reiche sind unter Reichen. Und die bauen sie eigene Gesetze auf eigene Gebote. Und wer da widerspricht, wird gnadenlos zerstört. Gnadenlos. Jesus ist für uns auf die Welt gekommen. Wir beten, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Wir beten, dass er uns von den Sünden befreit hat. Aber auch Jesus ist dafür gekommen, dass wir unsere Brüder und Schwestern in Liebe ohne mehr sind. Ob arm oder reich. Nur bei den Reichen ist es so, die nehmen nur Reiche und keine Armen. Lasst uns auf den Vers 4 gehen. Da geht es um den Lohn der Arbeiter. Da heißt der Lohn der Arbeiter, Jakobus schreibt offensichtlich von reichen Leuten, die ihr Land von Tagelöhnern bearbeiten lassen. Und jeden Tag wird ein Lohn vereinbart. Es heißt auch, die euer Land abgeerntet haben. Also die Reichen wurden von Gott gesegnet. Er hat ihnen Wachstum und eine reiche Ernte gegeben. Das ist auch der Grund, warum diese Arbeit nicht alleine gemacht wird. Also der Reiche selbst bearbeitet gar nicht sein Feld. Der Reiche bewirtschaftet gar nicht sein Feld. Denn nämlich die Früchte und die Ernte würden eigentlich zu lange dauern. Darum heißt es auch, sie haben sich Tagelöhner angeschafft. Und diese Tagelöhner haben die Saat ausgetragen, die Ernte bewirtschaftet. Wenn ich nochmal ganz kurz auf den Rost zurückgehe. Es heißt, während der Rost der Wertgegenstände ein Zeuge für das eigene Gewissen hat, tritt der Lohn der Tagelöhner als Zeuge vor den allmächtigen Gott, den Herrn Zebaoth, den Herrn der Herrscher, dem wo wirklich niemand widerstehen kann. Nicht die Tagelöhner müssen ihre Stimme erheben, sie können von den Reichen getäuscht werden und meinen, dass es richtig sei, dass sie ihr Geld noch nicht erhalten haben, sondern der Lohn, der von der Beginn der Arbeit vereinbart worden ist. Wenn ihr einen Job annimmt, ihr werdet nicht den Job annehmen, werdet zum Arbeiten anfangen und nach einem Monat werdet ihr zum Chef gehen oder der Chef trifft sie mit euch und sagt, ja, jetzt schauen wir mal, was du verdienst. Oder hat das jemand schon mal gemacht von euch? Er hat zum Arbeiten angefangen und nach einem Monat wird erst der Lohn ausgehandelt. Nein. Man verhandelt am Anfang mit dem Arbeitgeber, was kann ich bei dir verdienen? Und dann wird es verhandelt und dann wird es ausgehandelt. Gott hat sogar schon im Alten Testament Israel gewarnt, dass diese Abmachung eingehalten werden muss und der Reiche nicht auf Kosten eines Bedürftigen leben soll. Steht im 5. Mose 24, die Verse 14, 15.
Du sollst einen armen und bedürftigen Tagelöhner nicht bedrücken, weder einen deiner Brüder noch einem Fremden in deinem Land, an deinem Ort. Am selben Tag sollst du ihm seinen Lohn geben, und die Sonne soll darüber nicht untergehen, denn er ist arm und sehnt sich danach. Sonst ruft er den Herrn gegen dich an, und es trifft dich Strafe.
Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst. Also Reiche oder Menschen, die viel Besitz haben, die ein üppiges Leben geführt haben und, wie es heißt, darin geschwelgt haben. Denen wird es dann irgendwann einmal kommen, da komme ich dann noch hin, zum Schlachttag geführt werden. Also die, wo wirklich absolut geprasst haben. Eure Herzen gemästet am Schlachttag, heißt es da. Das ganze Leben gleicht für einen Reichen einen Schlachttag, wo alles im Überfluss vorhanden ist. Und die Reichen, die gewöhnen sich mit ihrem Herz dran. Sie haben sich zu Herzen genommen und richten ihr Leben danach aus, möglichst viel Reichtum zu genießen. Und die Ironie damit ist auch, dass die Reichen am Schlachttag, am Tag bei Gottes Gericht, nicht einmal merken, dass es am Ende ihnen wegen ihres Unglaubens an den Kragen geht. Und dass sie die Fülle, die wo sie im irdischen Leben verbracht haben, nicht einmal spannen, dass das Gericht da ist. Sie schwelgen so stark in ihren Bedürfnissen, dass sie nicht einmal merken, dass gerade Gericht gehalten wird. Wisst ihr, Christus, Jesus widersteht den Menschen nieder, die ihr Glück nur auf irdischen Wegen suchen. Also wie ich das mir mal durchgelesen habe, Jesus widersteht dem nieder. Also die Menschen widerstehen Christus und Christus widersteht den Menschen nieder, weil einfach diese Menschen nur ihre Freude im irdischen Gütern suchen. Wenn Gott selbst nicht in den ehrenen Weg eintritt, werden sie nicht diese Freude bekommen, nicht diese Buße tun können, dass sie umkehren zu Jesus. Wenn Gott selbst nicht eintritt, sie haben ihr Herz verstockt. Ihr Herz ist verschlossen. Jesus kann da nicht eintreten. Ich möchte da einfach ein Zwischenfazit sagen. Jakobus ruft an Gütern reiche Menschen auf, sich von der Freude, von ihrem Reichtum abzuwenden und die Freude und Vertrauen auf Christus zuzuwenden. Wir wissen es, während alles Irdische vergeht und zur Ungerechtigkeit führt, bleibt Christus die Gerechtigkeit, die er gibt, für immer bestehen. Deshalb ist es doch klüger, so wie es auch steht im Jakobus 3,17, schon in dieser Zeit vom Trost des Reichtums sich zu trennen, auch wenn es schwerfällt, und dafür den ewigen Trost zu gewinnen. Sich des Trostes des Reichtums zu trennen. Anscheinend ist also bei den Reichen, das ist denen einer Trost. Das Reiche, das Viele, ist für denen der Trost. Und dass man sich den abspricht und sich den Trost, den ewigen Trost Jesu zu gewinnen. In diesem zweiten Abschnitt, das ist der Jakobus 5, 7 bis 11, ruft er zur Geduld, Aufruf zur Geduld. So seid nun geduldig. Die Geduld trägt die Hoffnung in sich, dass das Tun, das, was wir in der Zukunft machen, gute Früchte tragen soll und uns einfach eine Besserung der momentan schwierigen Umstände. Was bedeutet das? So bezeichnet Jesus die Menschen als geduldig, nicht damit aufhören, Gott um Hilfe oder Gnade zu erfüllen. Das ist Geduld. Wir Menschen neigen zum Automatismus. An einen Apparat hingehen, an Münzen einschmeißen und da, wo es dann Drucker kostet, ich brauche Kraft. Druck auf den Knopf und dann kriege ich Kraft. Geht zu einem Automaten hin, schmeiß wieder Münzen ein, Druck auf den Knopf, Liebe, dann kriege ich Liebe. Markusi ist weiter aufhören. Wieder an einen Knopf. Ich brauche Hoffnung. Knopfdrucker, ich kriege mehr Hoffnung. So ist es nicht. Gott ist kein Automat. Er will, dass wir uns die Geduld leisten können, dass wir immer wieder zu Gott gehen können. Und wenn wir von ihm was erflehen, dass es nicht von einem auf einen anderen Tag ist, sondern dass wir immer wieder zu Gott kommen. Und er wird uns das geben. Aber entscheidend wird er, wann er uns das gibt. So ist auch mit dem Bauern und mit der Ernte. Ein Bauer, der kann säen, das wissen wir alle. Bloß kann er die Ernte beschleunigen. Ja, vielleicht ein bisschen Dünger aufschmeißen und so. Aber selber kann er die Ernte beschleunigen? Na, kann er nicht. Weil, wenn ich gesät habe, was brauche ich als erstes? Dass der Samen aufgeht. Richtig, Wasser. Er braucht Wasser. Dass der Samen aufgeht. Und dass dann wieder die Sonne kommt. Und dann wieder das Wasser und wieder die Sonne und das. Und das kann er nicht beeinflussen. Er weiß ganz genau, wenn ich im Frühjahr meinen Samen ausstreue, dann kann ich Ende Juli, August wird abgeernt. Er kann das nicht beschleunigen. Es ist so. Es ist wie eine Gesetzgebung. Es ist so. Man kann das nicht ändern. Der Bauer braucht also Geduld. Oder habt ihr schon mal irgendwann einen Bauern gesehen, der da draußen sitzt auf seinem Stuhl und wartet und schaut zu, wie es wachsen tut. Und er wartet und er wartet. Nein, der macht in der Zwischenzeit was anderes. Vielleicht sind so, vielleicht gibt es so eine Leute, ich rede nicht vom Bauern, vielleicht gibt es so eine Leute, die, wo sie hier sitzen, meinen, ja, jetzt habe ich ein bisschen was ausgestrahlt und wart. Und wart und wart und tu nichts mehr. Nein, wir sollen uns in Geduld üben. Wir sollen immer wieder Gott anrufen und ihm bitten. Wir dürfen sogar flehen für das, was wir benötigen. Er schreibt auch bis zum Kommen des Herrn. Wir Christen müssen uns auch in Geduld ausüben über das Kommen des Herrn. Über die Hoffnung, dass der Herr, so wie er in den Himmel aufgenommen worden ist, so wieder auch zu uns kommt. Jesus selber hat gesagt, dass er wiederkommen wird und alle Menschen auf der Erde ihn sehen werden. Ob arm oder reich, ob krank oder gesund, alle Menschen werden ihn sehen, so wie er kommt. Wir als Gemeinde, oder wenn ich das bezeichnen darf, wir als Kirche freuen uns einfach auf das Kommen des Herrn. Wann das ist, weiß keiner. Darum müssen wir mit uns in Geduld. Aber die Freude allein, die Freude an dem, dass Jesus Christus wiederkommen wird, ist die Hoffnung für uns. Auf das warten wir doch alle. Geh von dem aus. Oder auf was wartet man denn? Dass wir in der Kirche da erinnert sind, Gottesdienst feiern? Aber der Endeffekt ist doch immer so. Wir warten doch auf den Herrn. In den Lobpreisliedern wird es gesungen. Wir warten auf den Herrn. Im Predigen wird immer wieder betont, wir warten doch auf den Herrn. Auf das Kommen des Herrn. Das Kommen des Herrn wird dem Bösen für immer ein Ende machen. Bloß mit dem Hauch seines Mundes, steht im 2. Thessalonicher 2, Vers 8.
Dann wird der Gesetzesfeind hervortreten, aber der Herr wird ihn durch den Hauch seines Mundes töten und durch die Erscheinung seiner Wiederkunft zunichte machen.
Also, mit dem Hauch seines Mundes wird er das wegblasen, wird es töten. Stärkt eure Herzen. Im Vers 8. Stärkt eure Herzen. Wir Kinder Gottes, wir dürfen nicht auf die Dinge der Erde hoffen, sondern wir dürfen unsere Herzen festmachen, was geschrieben steht, was Gott für Zusagen gemacht hat. Im Alten Testament und Jesus im Neuen Testament. Die ganzen Zusagen. Ich habe es einmal irgendwo gelesen, vielleicht weiß jemand von euch, wie viele Verheißungen stehen in der Bibel? Weiß das jemand? Über 8000, richtig. Über 8000 Verheißungen stehen in der Bibel und Zusagen. Für uns. Hey. und jede Verheißung wird zutreffen. Jede. Da wäre kein Buchstabe weggemacht. Über 8000 Verheißungen. Nun, wie sollen wir unsere Herzen stärken? Liebe. Durch Liebe. Durch Liebe des Vaters und durch Liebe zu unseren Mitmenschen. Doch, ich liebe meinen Jesus. Aber ich mag für nichts mit dir zum Tor haben, gell? Das ist falsch. Solche Worte sind wie Wind, wie Blatteln, die im Wind umeinander schwirren. Ich kann immer sagen, ja, ich liebe meinen Jesus und beachte meine Brüder und Schwestern, meine Mitmenschen nicht. Das hat mit Liebe gar nichts zu tun. Weil in umgekehrter Folge ist dann eigentlich so, dass wir Jesus gar nicht lieben. Liebt aneinander, liebt untereinander, so wie ich euch geliebt habe. Stärkt eure Herzen in der Liebe. Denn das Kommen des Herrn ist nahe. Also der Ausdruck betont die Dringlichkeit, ein festes und starkes Herz zu haben. Und es ist keine Zeit mehr zu warten, in der Liebe zu wachsen und Gott und den Menschen gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Nicht mehr warten. Nicht so, ja, ich bin so beschäftigt. Heute geht es einfach nicht. Heute habe ich keine Zeit mit Gott. Es geht halt einfach nicht anders da. Ich muss jetzt diese Dinge noch machen und diese Dinge. Morgen habe ich Zeit für dich, Gott. Nein. Wir müssen anfangen. Ich muss anfangen. Noch mehr in seiner Liebe zu wachsen. Sich mehr mit Jesus auseinanderzusetzen. Sich mit ihm einbringen. Nicht wegschirmen. Weil am nächsten Tag sage ich wieder das Gleiche, dann schiebe ich es wieder weg. Und das ist dann, da gewohnt man sich an solche Sachen. Wenn ich, Jonas, wenn ich dein Gebet heute gehört habe, das hat mich total berührt, dass du so offen sprichst, dass du sagst, dass immer wieder Dinge da sind, die so wegbringen, weil man meint, das ist noch wichtiger. Hallo! Es gibt nichts Wichtiges wie Jesus. Ich weiß, ich stehe jetzt da herum und rede mir leicht, hallo, mir geht es doch genauso. Ich muss um eins heute anfangen zum Arbeiten. Hallo! Aber ich versuche das jetzt wegzuschalten. Aber die Dringlichkeit müssen wir absolut auf Jesus legen. Nur das. Und das andere wird uns zukommen, auch wenn es nicht sofort ist. Ich habe mit Jonas am Freitag ein kurzes Gespräch führen können. Der Termin, die Prüfung, das, mir steht der Kopf umeinander. Ich verstehe absolut, weil die Wald so ist, aber in seinem Herzen weiß ich, Jesus ist in sein Herz und hat den größten Platz. Auch wenn er so heute gebetet hat, das andere hält ihm auf. Der Satan möchte ihn weggeschirmen, möchte ihn woanders dahin bringen. Aber ich weiß, dass er ein gutes Herz hat, dass er ein Herz für Jesus hat, wo ich auch sage, ihr habt das Gleiche. Lasst uns auf die Dringlichkeit schauen. Das Kommen des Herrn ist nah. Wann? Das spielt jetzt im Endeffekt gar keine Rolle, nicht? Es geht um die Geduld und um die Dringlichkeit. Es kann von einem auf den anderen Sekunde Kuss sein. Und so spricht Jakobus diese Reichen an. An einem Schlemmertag, dass sie nicht einmal da erkennen, dass da der jüngste Tag ist. Weil sie so in dem gefangen sind, dass sie gar nicht erkennen, was überhaupt passiert. Er spricht auch über Seufzen, aber das lasse ich jetzt weg. Es geht nur damit, ich möchte noch ganz kurz weiterführen. Der Gedanke des Seufzens . Was bedeutet das? Seufze ich jetzt über mich oder so wie es steht, seufze ich über meine Mitbrüder, Mitmenschen, Mitschwestern? Das, so wie es in Jakobus heißt, soll nicht sein. Wir sollen nicht über diese Menschen seufzen. So wie es steht, Jonas, in Matthäus 7,1, ich hoffe, dass ich es geschrieben habe, Matthäus 7,1 steht nicht drin. Okay. Da heißt es, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also wenn ich über jemanden selbst, ach, nicht schon wieder der. Jetzt verzeiht er mir wieder die gleiche Leier. Er seufzt jetzt mir was vor. Also er möchte sein Elend immer vor mir bringen. Hallo. Dann losen doch. Dann soll er sich halt sein Elend wiederbringen. Aber wir sollen nicht über das richten. Denn so wie wir das annehmen, so wie wir richten, so wird Jesus uns richten. Der Richter steht vor der Tür. Das heißt da wieder, es wird wieder von der Dringlichkeit festgehalten. Hör auf, deine Geschwister zu verurteilen und begegne ihnen mit der Liebe, die du ihnen schuldest. Römer 13,8. Auch nicht. Was habe ich noch einen Tag geschrieben? Okay. Nehmt zum Vorbild. Lass uns das einfach so sehen. Nehmen wir Jesus als Vorbild. In allem Tun und in dem alles, was er in den Evangelien gemacht hat, was er, ja, wie er krank geheilt hat, wie er, ja, wenn ich sagen darf, er hat sogar geweint. Er hat über Israel geweint, wie er am Berg umgestanden ist. Einfach Jesus zum Vorbild nehmen. Der wo ohne Sünde gewesen ist. Wir selber sind nicht Jesus. Das ist uns klar, oder? Aber dass wir ihm immer ähnlicher werden sollen. Auch er, der wohl Leiden und Geduld ertragen hat müssen. Er hat für uns gelitten, wir wissen das. Er hat aber auch gewusst, dass er ans Kreuz, dass er geschlagen wird, dass er ans Kreuz kommt. Wann hat er das gewusst? Kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist? Er hat es eigentlich schon, würde ich so sagen, von Anfang an gewusst, dass er irgendwann einmal ans Kreuz muss. Wenn du wüsstest, dass du an irgendeinem Tag gedemütigt wirst, geschlagen wirst, ans Kreuz geschlagen wirst, Ist es nicht für dein vorheriges Leben, bevor das passiert, zermürbend? Dass du richtig, könntet ihr eigentlich da richtig leben? Wenn ihr wissen würdet, es würde da und da und da passieren, wo schwelgen dann die Gedanken? Die schwelgen nur an diesem Tag hin. Du könntest im Endeffekt gar nicht richtig leben. Und Jesus hat es alles auf sich genommen. Er hat Taten vollbracht. Er hat Liebe verbreitet. Er hat gesagt, dass er Gottes Sohn ist. Und da möchte ich nur ganz am Schluss von Hiob. Jeder kennt die Geschichte von Hiob. Die Geschichte von Hiob und seinen Freunden. Und ihr wisst den Anfang, ihr wisst die Mitte und wisst das Ende. Am Anfang ist ihm, ja, wenn ich es so sage, saugut gegangen. Er hat, so viel, er hat Reichtum gehabt, hat Frau gehabt, Kinder gehabt, Herden, Weiden, Haus, alles war da. Und dann ist es plötzlich alles weg. Und wenn man sich den Hiob mal genau durchliest, da geht es im Endeffekt um Hiob und seine drei Freunde. Da geht es die ganze Zeit wieder hin. Ja, Hiob, du musst doch irgendwas gemacht haben, du musst doch irgendwas gemacht haben, dass du das jetzt alles verloren hast. Und dann greift Gott ein. Gott rechtfertigt Hiob vor den Freunden, die ihn verklagen, und segnet Hiob, der alles verloren hat auf dieser Welt, dass er am Ende noch doppelt so reich war. Hiob 42,7,10. Also wenn ich das jetzt nicht geschrieben habe, dann weiß ich nicht, wo ich war.
Nachdem der Herr diese Worte zu Hiob geredet hatte, sprach der Herr zu Eliphas von Teman: Mein Zorn ist gegen dich und deine beiden Freunde entbrannt, denn ihr habt nicht die Wahrheit über mich gesprochen wie mein Diener Hiob. So nehmt euch nun 7 Stiere und 7 Widder und geht zu meinem Diener Hiob und bringt ein Brandopfer für euch dar. Mein Diener Hiob aber soll für euch bitten, denn auf ihn will ich hören, sodass ich euch nichts Schlimmes antue, weil ihr nicht die Wahrheit über mich gesprochen habt wie mein Diener Hiob. Da gingen Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Naama und taten, was der Herr ihnen gesagt hatte. Und der Herr hörte auf Hiob. Und der Herr wendete das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde bat, und der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er besessen hatte. Genau.
Also Hiob bat sogar für seine Freunde, dass Gott ihnen vergibt. Das Fazit aus diesem Brief ist für mich: Jakobus ruft uns als Leser dringlich auf, geduldig das Gute zum Tor, selbst wenn es im Moment kein Gewinn macht. Wir wissen, es wird die Zeit kommen, wo sie die Früchte der Gerechtigkeit genießen können. Also wir die Früchte der Gerechtigkeit genießen können, nämlich in der Gerechtigkeit des Herrn. Ich möchte dich trotzdem, Silke, noch bitten, dass du den letzten Einspieler noch tust, weil ich habe den ganz stark gefunden.
Mein Haus.
Die Energiekosten machen mich Wahnsinn.
Mein Auto.
Mal gucken, was der TÜV nächste Woche sagt.
Mein Boot.
Zu dem ich kaum mehr komme.
Mein Urlaub.
Hat mich auch nicht richtig erholt.
Meine Aktien.
Waren auch mal was wert.
Meine Frau, die mich nimmt, wie ich bin.
Meine Kinder,
die mich unsterblich machen.
mein Feierabend.
Den ich einfach für mich habe.
Mein Freund,
mit dem ich reden kann.
Meine Kirchengemeinde,
in der ich mich zu Hause fühle.
Und mein Gott,
an den ich noch glauben kann.
Genau. Und in diesem Sinne, Amen. Nichts mehr.